Bei der Beerdigung, von Charlie Kirk gab es eine Szene, die mich sehr bewegt hat. Kurz zum Hintergrund, Charlie Kirk war ein amerikanischer politischer Aktivist, der aber auch klar seinen Glauben bekannt hat und seinen Glauben auch öffentlich verteidigt hat. Und bei einer öffentlichen Veranstaltung wurde ein Attentat auf ihn ausgeübt und dabei ist er dann ums Leben gekommen. Und dann gab es eine riesengroße Beerdigungsfeier in einem riesengroßen Stadion und das wurde dann auch weltweit live übertragen. Und bei dieser Beerdigung waren allerhand Leute anwesend, waren auch sehr viele mächtige Menschen, Personen, die politisch Macht haben, also die wirklich Einfluss haben. Und bevor es dann so richtig offiziell begonnen hat, hat eine christliche Musikgruppe ein Lied gespielt und gesungen. Und während dem Lied ist so die Kamera hin und her geschwenkt, so ein bisschen auf die Musiker und dann hat sie aber auch immer wieder auf die Leute geschwenkt, die gerade hereinkamen. Und das also nur auf die Leute, die wirklich auch, die bekannt waren, die Macht hatten, Politiker oder sonstige Leute. Und während diese Leute gefilmt werden, hörte man die Sänger Folgendes singen. Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Und das fand ich so eindrücklich. Egal welche Machtposition, da kamen Leute, die wurden vermutlich von den anderen verehrt, die wurden hoch angesehen, die werden respektiert. Und dann kommt aber dieses Lied, keine Macht, kein Thron, keine Herrschaft kommt an Gott heran, an Jesus. Niemand ist wie er. Und dann zum Schluss hat der Sänger auch gesagt, Jesus ist der Herr und jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen. Was für eine Botschaft, auch für die Menschen, die auf dieser Welt Macht bekommen haben oder die Macht ausüben dürfen. Gott regiert. Und das ist auch etwas, was die Menschen heute hören müssen, was wir heute hören müssen, aber auch etwas, das das Volk Israel immer wieder lernen musste. Gott regiert. Auch die Länder um Israel drumherum mussten das immer wieder hören. Auch die Länder, die Israel besetzt haben, die über Israel geherrscht haben, auch sie mussten immer wieder lernen, Gott regiert. Wir sind aktuell in der Reihe durch das Alte Testament und wir sind jetzt beim Buch Daniel, wie schon angekündigt. Und obwohl das Buch Daniel, die Handlungen nicht in Israel oder in Juda stattfinden, und das Volk Israel ist nämlich zu der Zeit besiegt und lebt unter einem anderen Herrscher, aber trotzdem zeigt das Buch Daniel sehr deutlich, Gott ist der Herrscher, er regiert mit aller Weisheit und mit aller Macht. Und das betont das Buch Daniel immer wieder. Gott regiert, Gott ist der Herrscher. Und bevor wir in das Buch Daniel gehen, möchte ich ganz kurz so den historischen Kontext einordnen und darauf eingehen. Im Jahr 605 vor Christus, lange zurück, da führte der Nebukadnezar das babylonische Heer gegen die Ägypter. Und er besiegte Ägypten. Und als er dann die Ägypter dann noch verfolgte, hat er dann auch gleich noch Syrien eingenommen und Palästina. Und als er dann während dieser Feldzüge von dem Tod seines Vaters erfahren hatte, ist er zurück nach Babylon, hat sich die Krone genommen, also hat die Krone empfangen und ist dann wieder ausgezogen und hat Jerusalem angegriffen und ist auch eingenommen. Und dann kam er aber ein zweites Mal nach Jerusalem, ein paar Jahre später, weil der König Jojachin aus Juda gegen ihn rebelliert hat. Und dann hat er die Stadt noch einmal unterworfen und hat Zehntausende Gefangene mit sich genommen nach Babylon. Und vermutlich kamen bei dieser Gelegenheit auch Daniel und seine drei Freunde, von denen wir gleich hören werden, bei dieser Deportation nach Babylon. Nebukadnezar ist dann noch ein drittes Mal 588 vor Christus nach Juda zurückgekommen und hat nach einer langen Belagerung ungefähr 2 Jahre die Stadt Jerusalem eingenommen, die Mauern eingerissen, sie zerstört, den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Und dann die meisten Juden, die nicht getötet wurden, die wurden auch mit nach Babylon genommen. Und wenn wir jetzt einen großen Sprung machen, die Rückkehr der Juden in ihr Land wurde dann möglich, als das babylonische Reich besiegt wurde von Kyros dem Großen im 539 vor Christus, als das Medo-Persische Reich quasi errichtet wurde. Und dieser König hatte einfach die Einstellung, dass die entwurzelten Völker wieder zurück in ihre Länder zurückkehren durften. Also das, und dann hat er einen Erlass, so ein Dekret erlassen und dann durften die Juden, die sich wünschten, nach Jerusalem zurückkehren. Also mit dem Ende des Babylonischen Reichs durften die Juden in ihr Land zurückkehren. Aber das Buch Daniel findet während des Babylonischen Reiches statt, als Babylon die Weltmacht war. Und in dem Buch Daniel lesen wir von Daniel und seinen drei Freunden, die vermutlich im Alter von ca. 15 Jahren waren, als sie nach Babylon verschleppt wurden. Ist jemand hier ungefähr 15 Jahre, damit wir so eine Orientierung haben? Haben wir jemanden, der 15 ist? 15, okay, du bist heute quasi das Beispiel. Ja. 15 Jahre ungefähr, als sie verschleppt wurden. Es ist nur eine Vermutung, ungefähr 15 Jahre alt. Und diese jungen Männer, die kamen aus gehobenen Elternhäusern. Sie waren klug, sie waren gebildet. Und das wollte sich der König von Babel natürlich zu eigen machen. Er wollte davon Nutzen haben. Und deswegen hat er sie dann unter seiner Aussicht ausbilden lassen. Und das war für die jungen Männer aus Juda eine sehr herausfordernde Zeit. Stellt euch mal vor, junge Männer entwurzelt, weg von ihren Eltern, von ihrer Familie, von dem Tempel, ihrer Glaubensgemeinschaft, von ihrer Kultur, in einem fremden Land, eine andere Sprache und vor allem ein anderer Glaube, andere Götter. Und auch wenn sie einem fremden, einem heidnischen Herrscher jetzt unterstellt waren und untergeordnet waren, war Gott ihre höchste Autorität. Und das sehen wir ziemlich früh bei ihrer Ankunft im Palast. Vielen ist die Geschichte vermutlich bekannt, als ihnen Essen, also beim Essen wurden ihnen Lebensmittel vorgesetzt, die entweder Götzen geweiht waren oder die einfach, wo das Gesetz es verboten hatte, das zu essen. Und dann lesen wir Folgendes in Daniel 1. Ihr könnt gerne Daniel mit mir aufschlagen. Wir werden heute ein paar Stellen aus Daniel lesen. Von daher schlagt gerne mit mir Daniel auf. Daniel 1, den Vers 8. Und da heißt es, Daniel 1, Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Daniel nimmt sich vor, in seinem Herzen Gott mehr zu gehorchen als dem König. Und Gott ist gnädig und er führt es so, dass Daniel und die jungen Männer sich nicht an dem Essen versündigen müssen. Und später lesen wir dann auch von den vier Freunden, dass sie Kenntnis und Einsichten aller Schrift und Weisheit hatten. Und Gott gab Daniel auch Verständnis für Gesichte und Träume. Also Gott segnete ihren Gehorsam. Er segnete es, dass sie feinfühlig und sensibel für das waren, was Gott gefallen hat. Und was Gott geboten hat. Also es war nicht einfach nur ein religiöser Glaube, wo sie nach gewissen Ritualen gehandelt haben, sondern also um quasi den äußeren Schein zu wahren, um zu zeigen, okay, ich bin ein Gläubiger, sondern es war eine Herzensentscheidung, Gott nicht untreu zu sein. Und sie machten damit klar, Gott ist der Herr in meinem Leben. Es ist so ein ganz persönliches Bekenntnis von ihnen gewesen, Gott ist der Herr und ihm sind wir unterworfen. Und diese jungen Männer zeigen unter anderem auch, dass das junge Alter keine Disqualifikation ist. Und das hat Paulus auch Timotheus, er hat ihn da diesbezüglich ermutigt und hat gesagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sei vielmehr ein Vorbild. Und das haben die Männer gemacht, sie haben Charakter gezeigt. Sie haben gezeigt, dass sie unerschütterlich sind und dass sie standhaft zu ihrem Gott stehen. Und ihre Entscheidung, sich völlig in die Nachfolge Gottes zu begeben, so früh in einem fremden Land, hatte maßgebliche Auswirkungen auf ihr restliches Leben. Und das soll vor allem die Jüngeren unter uns ermutigen, dem Herrn ohne Kompromisse nachzufolgen, sich ihm ganz hinzugeben, schon früh im Leben. Und es wird gravierende Auswirkungen auf dein künftiges Leben haben. Und am Ende der Ausbildung waren sie nach der Prüfung des Königs allen Weisen im ganzen Königreich überlegen. Das so ein bisschen so als Vorgeschichte. Und jetzt möchte ich zu einem Ereignis kommen, auf das ich ein bisschen genauer schauen möchte, in Daniel Kapitel 2. Und da lese ich den ersten Vers aus Daniel Kapitel 2. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Also, wir träumen ja immer wieder etwas, aber der König hat vermutlich etwas geträumt, wo er gemerkt hat, das ist anders, das ist etwas Besonderes. Das war etwas Wichtiges, was ich hier geträumt habe. Und die Babylonier damals, sie glaubten auch, dass Götter durch Träume zu ihnen redeten. Also deswegen hatten sie auch so Traumdeuter. Und so lässt der König alle Weisen, Wahrsager, Sterndeuter, Magier und so weiter rufen und er möchte, dass sie den Traum für ihn erklären, dass sie ihn deuten. Das Problem ist aber, er erzählt ihnen nicht, was der Traum ist, sondern er will von ihnen hören, was er geträumt hat und was es bedeutet. Und nachvollziehbar ist, dass sie sich alle empört haben. Woher sollen sie denn wissen, was er geträumt hat? Aber der König möchte hier einfach sicher gehen, dass sie ihm keinen Quatsch erzählen und dass sie sich hier nicht einfach irgendeine Deutung ausdenken. Und ihm ist es sehr, sehr wichtig, die wahre Bedeutung zu hören. Deswegen sagt er dann auch im Vers 5, die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Ja, und keiner wurde gefunden, der das deuten konnte. Und daher gab der König den Befehl, alle Weisen umzubringen. Und Daniel und seine Freunde zählten ja auch zu den Weisen. Und als man dann Daniel aufsuchte und er davon erfahren hat, dann hat er um eine Frist gebeten. Er hat gesagt, gebt mir Zeit. Und er bekommt sie. Er bekommt Zeit und er geht ins Gebet und er bittet auch seine Freunde, dass sie mit ihm beten, dass Gott ihnen den Traum und die Deutung zeigt. Und Gott tut das dann auch. Gott offenbart ihnen den Traum und auch die Deutung. Und dann sehen wir etwas, was sich dann im Buch Daniel immer wieder wiederholt, nämlich wir sehen das Gottesbild von Daniel, die Verse 20 bis 23. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis, den Einsichtigen, er offenbart das Tiefe und das Verborgene, er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast mich die Sache des Königs wissen lassen. So, ich habe jetzt die Präsentation ein bisschen vernachlässigt. Genau, hier sind wir. Daniel zeigt uns hier, wie er über Gott denkt. Wie ist sein Gottesbild? Und dieses Gottesbild zieht sich durch das ganze Buch. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist ein ewiger Gott. Er war vor allen da. Er war auch vor Nebukadnezar da. Und er hat keinen Anfang und kein Ende. Gott ist ewig. Und das Interessante ist, wenn man das Buch Daniel liest und wenn die anderen Angestellten den König angesprochen haben, dann haben sie ihn immer gegrüßt, O König, lebe ewig. Aber der König war nicht ewig. Das wissen wir spätestens jetzt. Er ist tot. Er hatte einen Tag der Geburt und er hatte einen Todestag. Und seine Herrschaft hat auch mit seinem Tod aufgehört. Unser Gott ist ewig und seine Herrschaft hört nicht auf. Gott ist ewig. Und das, Daniel und seine Freunde haben den König nie so angesprochen, sondern diese Ewigkeit haben sie immer nur Gott zugesprochen. Daniel spricht nur Gott damit an. Und wenn wir ehrlich sind, dann hätte Daniel allen Grund gehabt, über Gott enttäuscht zu sein oder ja, an dem Gott Israels zu zweifeln. Er lebt in einem fremden Land unter einem heidnischen König. Man könnte meinen, der Gott Israels hat versagt. Sein Volk ist unter der Herrschaft eines anderen Königs. Ja, der Gott Israels ist ein schwacher Gott. Sein Volk ist ja schließlich unterdrückt. Also Daniel könnte durchaus Zweifel haben. Der Tempel ist zerstört, Gottes Haus ist zerstört. Und wenn wir weiter blättern, ich habe es hier auch auf der Folie, in Kapitel 9, Vers 7, dann lesen wir, da sagt Daniel, bei dir, Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist. Bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Daniel wusste, dass die Vertreibung eine Folge der Untreue Israels war und nicht ein Versagen Gottes. Es war nicht Gottes Schwäche, sondern es war eine Strafe Gottes. Und so ist sein Gottesbild ganz klar. Gott hat alle Macht und Gott hat alle Weisheit, auch wenn ich hier in einem anderen Land bin, wenn das Volk Israel zerstreut ist. Also zurück zu dem Text aus Daniel 2. Gott ist der Gott, er ist derjenige, der Könige einsetzt und der Könige absetzt. Das lesen wir auch hier von Daniel. Und er erwähnt das auch wieder mehrfach in dem Buch. Er sagt es zu Nebukadnezar mehrfach. Er sagt es dann zu dem Sohn von Nebukadnezar, zu einem anderen Herrscher sagt er das. Und diesem Gott hat Daniel sich unterworfen. Er hat ihm gedient, weil er der Höchste ist. Und von ihm hat Daniel dann auch die Weisheit und die Kraft empfangen und eben auch diesen Traum und auch die Deutung von diesem Traum. Und damit geht er dann jetzt zum König. Und er als er mit dem König redet, schickt er auch gleich voraus, kein Mensch könnte, deine Forderung ist absurd, kein Mensch könnte das, deinen Traum kennen oder den Traum deuten, sondern Gott im Himmel hat es ihm gezeigt. Er verweist auf Gott und gibt auch Gott hier gleich die Ehre. Es war nicht sein Verdienst, sondern es war der Schöpfer. Er hat es ihm offenbart. Und dieser Traum ist eine Botschaft an den König und was zukünftig passieren soll. Es ist auch eine Prophezeiung. Und dann gehen wir weiter in die Verse 31 bis 35. Und da heißt es, du König schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Und du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen, und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte ganze Erde. So ungefähr könnte das Bild ausgesehen haben. Das hat der König Nebukadnezar in seinem Traum gesehen. Und Daniel, aber wir sehen das nicht nur, sondern Daniel gibt dann auch die Deutung von diesem Traum. Und wir sind heute auch in der privilegierten Situation, dass wir rückblickend schauen können und sehen können, wie sich einige der Prophetien schon erfüllt haben. Und so beginnt Daniel mit der Auslegung und beginnt oben am Kopf. Also da sehen wir den Kopf. Und jedes Element, also Gold, Silber, Bronze, steht für ein Reich. Und das oberste Reich, das goldene Haupt, das steht für den König Nebukadnezar, für das babylonische Reich. Daniel nennt dann den König hier auch König der Könige, denn Nebukadnezar war zu der damaligen Zeit auch der größte König zu seiner Zeit. Aber Daniel stellt dann auch sehr klar, wie er es vorher auch schon getan hat, dass der König sein Königtum, die Macht, die Gewalt und die Ehre, er hat alles von Gott bekommen. Es war nicht sein Verdienst, sondern Gott hat es ihm zugeteilt. Genauso hat es Jesus auch bei Pilatus gemacht. Als die Juden Jesus am Kreuz sehen wollten, da war Jesus mal mit Pilatus alleine und Pilatus sagt ihm dann, weißt du nicht, dass ich Macht hätte, dich kreuzigen zu lassen oder dich freizulassen? Und offensichtlich wusste er nicht, wer da vor ihm steht. Der Schöpfer höchstpersönlich. Und Jesus hat ihm dann auch gesagt, du hättest gar keine Vollmacht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und genau das macht Daniel hier auch dem Nebukadnezar klar. Du bist zwar der höchste König, aber darauf solltest du dir gar nichts einbilden, sondern dich demütigen, dass Gott dir so eine große Verantwortung gegeben hat. Und wir sehen hier auch die Größe von dem Reich, also das ist das lilane, genau, das lilane Reich. Und so groß das Reich auch ist und so groß sein Name war und so stark und so mächtig er auch war, es war zeitlich begrenzt. Und es wird ein Ende haben. Das macht Daniel ihm hier klar. Deine Macht, dein Reich wird ein Ende haben und es wird ein anderes Reich kommen. Und das andere Reich, das ist die Brust und die Arme. Nur ganz am Rande, diese Tiere hier oben, die beziehen sich auf Kapitel 7, aber dafür haben wir heute nicht die Zeit, um darauf einzugehen, aber die waren auf der Karte mit drauf. Das zweite Reich ist das Medo-Persische Reich. Und hier sehen wir, dass es auch größer ist. Interessanterweise sagt Daniel aber, also er bezeichnet es als geringer. Also flächenmäßig ist es definitiv nicht geringer, sondern es war größer als das babylonische Reich. Und die beste Ansicht scheint zu sein, dass es hier nicht um die Größe des Reiches geht, sondern das geringer ist im moralischen Sinne zu verstehen. Calvin sagt, wir sehen, dass sein Königreich nicht deshalb als minderwertig bezeichnet wird, weil es nach menschlichem Ermessen weniger prunkvoll ist, sondern weil sich die allgemeinen Lebensbedingungen unter der zweiten Monarchie, also Kyros dem Großen, verschlechtert haben, da die Laster und die Korruption der Menschen immer mehr zunehmen. Und das heißt also, wenn wir auch das Standbild, wenn wir nochmal zurück zum Standbild gehen, oben Gold, dann Silber, Bronze, also auch die Elemente nehmen an Wert ab. Und es könnte quasi darauf hindeuten, dass auch die Moral und einfach, dass es insgesamt ein moralischer Zerfall ist, bis es zum Höhepunkt der Geschichte kommt quasi. Also in laut Daniel entwickeln die Königreiche sich nicht Richtung Ideal, weniger Sünde, besser, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Das dritte Reich ist das griechische Reich. Das war dann nochmal größer. Und da sagte Daniel auch, dass dieses Königreich über die ganze Erde herrschen wird. Also gemeint ist die zivilisierte Welt der damaligen Zeit. Also das dritte Reich, das aufgehen wird, das aufstehen wird, das aufgerichtet wird, aber das auch wieder in sich zerfallen wird. 146 vor Christus. Die bronzene Schürze. Und dann die eisernen Beine, Schenkel, das römische Reich. Und das vierte Reich wird sehr eindrucksvoll mit Wörtern wie zermalmen, zertrümmern, zerschlagen beschrieben. Und das betont die enorme Kraft, die aus diesem Reich hervorgehen sollte. Und so kam es auch. Das römische Reich herrschte wirklich mit eiserner Hand. Und alle, die sich ihm entgegengestellt haben, die wurden zerschlagen. Und bis hierhin sind sich die meisten einig, was die Zuordnung der Elemente angeht, der Reiche. Da herrscht viel Einigkeit. Und so können wir in der Geschichte sehen, wie die Prophezeiungen, die wir in Daniel gelesen haben, wie die sich nach und nach erfüllen. Wie Weltmächte aufgestiegen sind, aber auch irgendwann zerfallen sind. Und wie wir es in Daniels Lobgesang schon gelesen haben, Gott setzt Könige ein und er setzt sie auch wieder ab. Gottes Wort ist zuverlässig und zutreffend. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Auch über die großen Weltmächte herrscht unser Gott. Unser Gott steht über allem. Er ist Herr über allem. Was uns von dem Standbild noch bleibt, sind die Füße. Und bei den vorigen Elementen herrscht viel Einigkeit, weil die Weltreiche nachvollziehbar sind. Hier ist es unklarer. Was bedeuten die Füße? Hier ist die Rede von Füßen aus teils Lehm, teils Eisen. Die Mischung macht eigentlich nicht viel Sinn und deutet eher auf ein brüchiges Reich hin. Nach dem Römischen Reich gab es keine Weltmacht mehr. Vor allem kein Reich, das geteilt ist und, wie es hier steht, auch von mehreren Königen beherrscht wurde. Und daher gibt es die Idee, dass es zukünftig noch eine Art römisches Reich geben wird oder dass es ja so eine Art Reich entstehen wird, aufgebaut werden soll und dann von 10 Königen beherrscht wird. Ja, manche reden auch von einem Staatenbund aus 10 Nationen. Und das ist zukünftig und wir wissen es nicht. Es ist auch nicht so entscheidend. Entscheidender ist, was wir in den Versen danach lesen, in den Versen 44 bis 45. Daniel 2, die Verse 44 bis 45. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird einem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass vom Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Hier wird das letzte Reich beschrieben. Und hier sehen wir auch ziemlich deutlich, dass auf ewig nicht zerstört werden wird, dass ewig bestehen wird. Ein Reich, das Gott aufrichten wird. Und hier ist auch die Rede von einem Stein, der von einem Berg losbricht. Hier wird natürlich sehr bildlich gesprochen, ein Stein, der von einem Berg losbricht. Und dieser Stein ist nicht von einem Menschen ausgelöst. Hier geht es um ein Reich, das keinen menschlichen Ursprung haben wird oder auch menschliche Macht hat. Mit dem Stein ist das Reich Gottes gemeint. Und wenn wir im Alten Testament schauen und auch im Neuen Testament schauen, dann sehen wir immer wieder Stellen, die das Reich Gottes als ein physisches Reich darstellen. Ja, wenn wir diese Stellen wörtlich auslegen. Und da lesen wir in Psalm 110, Vers 1, da sagt es, dass Christus zu Rechten des Vaters thront, bis alle Feinde niedergeworfen sind. Ein prophetischer Psalm. Und wenn das geschehen wird, dann wird Christus sich erheben von seinem Thron und dann erfüllt sich das, was wir in Daniel 7 lesen. Auch in Daniel 7 sehen wir etwas Zukünftiges. Daniel 7, die Verse 13 bis 14. Und da heißt es, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Beim ersten Kommen kam Jesus als Baby auf die Welt. Bei seinem zweiten Kommen wird er mit den Wolken kommen. Also Daniel 7 spricht von dem zweiten Kommen Jesu. Und es ist sehr offensichtlich, dass Jesus hier gemeint ist. Und Jesus selbst hat es auch bestätigt, als er hier auf der Erde war. Im Markus-Evangelium lesen wir nämlich: Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und als Jesus das gesagt hatte, war allen Anwesenden klar, dass Jesus hier für sich beansprucht, dass er der verheißene Retter sein soll, dass er der Messias ist. Und ziemlich sicher hat Jesus sich hier auch wegen der Wortähnlichkeit auf Daniel 7 bezogen. Also wir sehen, in Daniel 7 wird das zweite Kommen von Jesus angekündigt. Und dann wird Jesus Christus seinen Thron auf diese Erde, er wird es aufrichten und als König, der König über alle Nationen herrschen. In der jetzigen Heilszeit, in der Zeit der Gemeinde, da thront Christus im Himmel und er herrscht in Gnade über uns Erlöste. Und er bewahrt uns und er schützt uns bis zur Vollendung. Aber nach seiner Wiederkunft wird er auf diese Erde kommen und er wird der König der Könige sein. Und er wird über alle Völker der Erde regieren. Von Jerusalem aus, sitzend auf dem Thron Davids. In vollkommenem Frieden und Gerechtigkeit. Und das Reich wird 1000 Jahre bestehen. Und so wie der Stein dieses Standbild zermalmte in dem Traum vom Nebukadnezar, so wird Jesus bei seiner Wiederkunft alle Reiche sich unterwerfen und wird über sie herrschen. Und danach wird kein anderes Reich mehr aufstehen, weil das Reich ist ewig. Ab dann regiert der Herr ewig. Und das Reich Gottes ist die Erfüllung von Gottes Plan, weil ursprünglich war der Mensch dazu bestimmt, über die Schöpfung zu herrschen. Und durch die Sünde ging diese Herrschaft verloren. Gott hielt aber an seinem Vorsatz fest und er bestimmte, dass ein Mensch über alles herrschen soll, was unter dem Himmel ist. Kann man gerne in Römer 8, 20 bis 23 nachlesen. Und der Sohn Gottes wurde als Menschensohn geboren, um genau diese Bestimmung zu erfüllen. Es ist eine Erfüllung von Gottes Plan. Und Daniel schließt dann diese ganze Traumdeutung, er steht ja vor dem König und er deutet das Ganze und er schließt es dann, indem er Nebukadnezar versichert, dass der Traum zuverlässig ist. Das, was du geträumt hast, das, was er jetzt gedeutet hat, das ist zuverlässig und es wird zutreffen. Und wie Nebukadnezar vorher gesagt hat, mein Entschluss steht fest, wenn ihr mir den Traum nicht sagt, ihr werdet getötet, genauso sagt Gott, mein Entschluss steht fest. Dies würden die Königreiche sein, die dann folgten und am Ende baue ich mein ewiges Reich. Warum beschäftigen wir uns mit diesen ganzen Reichen? Warum reden wir so viel über verschiedene Herrscher? Was hat das mit mir zu tun? Und es wirkt also, als ob es irgendwie nicht Teil von meinem Leben ist oder als ob es mich nicht persönlich anspricht. Welche Rolle spiele ich in dem Ganzen oder inwiefern betrifft mich das? Was auch immer du gerade durchmachst, was auch kommen wird, wie schwer vielleicht die Zeiten noch werden, wie ungerecht die jetzige Weltzeit ist. Gott sagt uns hier in Daniel 2, egal was die Zukunft bringt, all dies wird in Vergessenheit geraten. Wenn der Stein sich loslöst, wenn Christus sich von seinem Thron erhebt und wenn er sein Reich hier aufbaut, dann ist all das in Vergessenheit geraten. Dann gibt es keine Sünde mehr, dann gibt es kein Leid, keine Schmerzen mehr. All die Not, die du gerade erlebst, die dich gerade besorgt, die dich gerade bedrückt, die gibt es dann nicht mehr. Die entscheidende Frage ist, hast du diese Hoffnung? Lebst du mit dieser Hoffnung zu wissen, dass all dies wahr ist, das, was hier vorausgesagt ist? Und ist der kommende König auch dein persönlicher Herr und Retter? Wenn ja, dann soll es dir Ruhe geben und es soll dir Trost geben. Der Ausblick, den Gott uns hier zeigt, soll uns Hoffnung und Halt geben. Es wird so kommen. Es ist zutreffend, genauso wie die Reiche aufgestiegen und wie die Könige eingesetzt und abgesetzt wurden, wie die Reiche aufgestiegen sind und gestürzt wurden, genauso wird auch Gott sein Reich errichten und er wird herrschen in aller Weisheit und in aller Macht. Und wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann lass dir dies gesagt sein. Er ist der Herr, ob du das akzeptierst oder nicht. Er ist der Herr und wenn er seine Herrschaft antreten wird, dann werden sich alle Knie ausnahmslos vor ihm beugen. und alle werden bekennen, dass er der Herr ist. Und wenn er der Herr ist, bedeutet es ja auch im Umkehrschluss, dass wir Knechte sind. Und wenn wir an die Knechte der damaligen Zeit denken, die Knechte hatten keinerlei Rechte. Sie waren völlig ihrem Herrn ausgeliefert. Aber hier kommt Gottes Plan. In Galater 4, die Verse 4 bis 7. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Alle Menschen sind von Geburt an Sünder. Und das ist keine Kleinigkeit. Sünde ist keine Kleinigkeit, sondern die Folge ist nach dem Tod Hölle oder Feuersee. Oder auch Feuersee, also das Gleiche. Und um dem zu entfliehen, müssten wir ein fehlerfreies Leben führen. Und das tut keiner von uns. Und deswegen kam Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde, um eben dieses fehlerfreie Leben für uns, stellvertretend für uns zu führen. Und das Erstaunliche ist, wer nicht auf sich selbst, sondern auf Jesus vertraut, der wird nicht nur gerettet. Wir könnten uns ja damit begnügen, dass wir Knechte Gottes sind, dass wir Sklaven Gottes sind. Nein, das Erstaunliche ist, dass er uns auch die Sohnschaft gibt. Derjenige wird ein Kind Gottes. Er hebt uns in einen höheren Stand, als wir ihn bei der Schöpfung hatten. Nicht nur Knechte, nicht nur Sklaven, sondern auch Kinder Gottes. Was für ein Gott, was für eine Gnade. Und so hat auch Daniel 2 ganz persönlich mit dir zu tun. Und die Frage ist, ist Gott dein Herr und Retter? Als der König von Daniel das Ganze gehört hatte, als er ihm zugehört hatte, dann lobte er Gott. Und er hat Daniel reich beschenkt und er hat dann Daniel und seine Freunde in sehr hohe Positionen gestellt. Aber seine nächste Amtshandlung, von der wir lesen, lässt uns schon stark zweifeln, dass er die Botschaft Gottes richtig verstanden, geschweige denn angenommen hat. In Kapitel 3, im Vers 1 lesen wir, der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura in der Provinz Babel. Gott hat ihm klar gemacht, Nebukadnezar, du bist das Haupt. Danach kommt die Brust, da endet dein Reich. Gott hat ihm klar gemacht, dein Reich ist begrenzt, es wird vorübergehen. Was macht der König? Er lässt sich eine Statue errichten, ganz aus Gold. Und damit transportiert er eine klare Botschaft. Mein Reich, das babylonische Reich, soll ewig bestehen. Ganz nach dem Gruß, o König, lebe ewig. Und ist das nicht so ein starkes Bild für uns Menschen, wie wir uns an die Herrschaft über unseres eigenes Reich klammern? Ich will mein Herr sein. Ich will über mein Leben entscheiden. Der größte Götze heutzutage ist nicht etwas außerhalb von uns, ist nicht etwas Materielles. Der größte Götze von heute, das sind wir selbst. Wir sind unsere größten Götzen. Wir dienen uns mit voller Hingabe. Wörter wie Verzicht oder sich selbst mal zurücknehmen oder jetzt geht's mal nicht um dich, sowas hören wir nicht gerne. Und so wie der König eine Statue errichten lässt und dann auch noch andere diese Statue anbeten sollen, so gerne sehen wir es auch, wenn sich dann andere um uns drehen, wenn sie sich um unsere Bedürfnisse kümmern. In der Familie, Arbeit, Freundeskreis, Gemeinde, Ehe, Nachbarschaft, da wo wir sind, da soll es um meine Bedürfnisse gehen. Was zeigt sich in deinem Leben? Wer ist der Herr in deinem Leben? Und wem dienst du? Dienst du dir selbst oder dienst du wirklich dem Herrn? Und damit auch deinem Nächsten. Also der König lässt eine Statue errichten, höchstwahrscheinlich eine Abbildung von ihm selbst, und halt mit dieser Überheblichkeit, mein Reich besteht ewig. Und er belässt es nicht dabei, sondern er will, dass die wichtigsten Männer aus dem Land, dass sie diese Statue anbeten. Der genaue Beweggrund ist nicht ganz klar für diese Aktion. Vielleicht wollte er schauen, ob sie alle loyal zu ihm stehen oder er wollte sie sich gefügig machen. Er war zu allen Mitteln bereit, weil diejenigen, die nicht anbeten, die nicht niederfallen, die sollen in einen Feuerofen geworfen werden. Also wenn die Musik spielt, sollen sich alle niederwerfen, ansonsten in den Feuerofen. Und dann, als die Musik gespielt wurde, blieben drei Männer stehen. Die Freunde von Daniel, Schadrach, Meschach und Abednego. Daniel selbst kommt in dieser Szene nicht vor. Die Bibel geht darauf nicht ein. Es wird Gründe dafür geben. Und der König stellt sie dann zur Rede und fragt, ob es Absicht war. Und er will ihnen auch eine zweite Chance geben. Und er fragt am Ende noch, wer ist denn euer Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird? Wir müssen nur ein Kapitel zurückgehen. Daniel 2, der dir den Traum gedeutet hat und der diesen Traum gesagt hat, der dir Daniel offenbart hat. Und man sieht, dass der König Gottes Autorität noch nicht anerkennt. Er beansprucht es für sich selbst. Und das ist auch nicht das letzte Mal in diesem Buch, dass Gott ihm eine Lektion erteilen muss. Wie sieht die Antwort von den drei Freunden aus? Verse 16 bis 18 aus Kapitel 3. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser König, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Diese Männer haben nichts zu bedenken, sie haben auch nichts zu hinterfragen, ihr Entschluss steht fest. Und vermutlich wussten sie schon bei der Einladung zu dieser Zeremonie, was sie erwarten wird. Sie hätten sich krank melden können, sie hätten sich sonst was ausdenken können, vielleicht eine Reise oder so. Sie hätten sich auch einfach verbeugen können und innerlich sagen können, ja, nee Gott, aber ich liebe dich mehr als den König. Aber es war ganz offensichtlich eine Glaubensprüfung. Wer ist der Herr in meinem Leben und bin ich auch bereit, mich öffentlich zu ihm zu bekennen? Egal, wie hoch der Preis ist. Und auch die Frage an uns, sind wir bereit, den Herrn zu bekennen? Oder finden wir Ausreden, warum wir es nicht tun sollten? Ja, wir wollen den anderen nicht vor den Kopf stoßen. Oder wir wollen nicht zu aufdringlich sein. Wir wollen vielleicht nicht verrückt klingen. Versuchen wir vielleicht auch diesen Gesprächen zu entfliehen. Nein, lasst uns vielmehr dafür beten, dass wir Freimut haben, wie die Apostel in der Apostelgeschichte, dass wir Freimut haben, den Herrn zu bekennen. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und die drei Freunde haben sich ganz klar zu Gott bekannt. Und sie haben ihr Gewissen reingehalten und sie sind standfest geblieben. Ihr Entschluss stand fest. Gott ist unser Herr, ihm dienen wir. Und sie stellen auch Gott keine Bedingungen. Wir bekennen uns jetzt zu Gott. Ja, aber dann musst du uns auch aus dem Feuerofen retten. Wir bekennen uns ja. Nein, sie sagen, er kann uns retten. Aber es kann auch gut sein, dass das jetzt hier das Ende ist. Ihr Gehorsam ist nicht davon abhängig, wie es ausgeht. Sie fragen sich nicht, was habe ich davon, wenn ich Gott gehorsam bin? Wie kann ich vielleicht profitieren? Oder was hätte ich zu verlieren? Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist Gott der Herr über mein Leben, egal was es kostet? Was ist mein Glaube mir wert? Ein kurzes Zeugnis von Paul Schneider, der wurde auch Prediger von Buchenwald genannt, dem Konzentrationslager. Und der war zur Nazi-Herrschaft 36 Jahre alt und er war Pfarrer in Hunsrück. Und er hat sehr aufmerksam verfolgt, wie Deutschland unter der Herrschaft der Nazis immer unmenschlicher wurde. Und er empörte sich darüber, dass Juden unterdrückt würden und er war nicht bereit hinzunehmen, dass die Nazis sich auch in die kirchliche Verkündigung eingemischt haben. Und bei der Beerdigung eines Hitlerjungen im Jahr 1934 fiel Schneider einem NS-Funktionär ins Wort, als dieser den Gottesdienst für eine politische Kundgebung nutzen wollte. Und das war nicht das erste und letzte Mal, dass Paul Schneider gegen den Nationalsozialismus die Stimme erhob. Und nach einer längeren Untersuchungshaft nahm die geheime Staatspolizei ihn im Oktober 1937 fest, um ihn ins KZ zu bringen. Aber auch im Konzentrationslager machte er ihnen weiter Probleme. Zum Beispiel beim Fahnenappell, alle nehmen ihre Mütze ab, zum Gruß an Adolf Hitler. Fast alle. Ein ehemaliger Mithäftling erzählte, Pfarrer Schneider befolgte diesen Befehl nicht. Er behielt die Mütze auf. Die Häftlinge waren entsetzt und er wiederholte, was er öfters sagte, für ihn gibt es nur einen Herrn über sich und das ist Gott. Und er wurde dafür gefoltert, geschlagen und in Einzelhaft gesteckt. Aber auch dort war von ihm zu hören. Er hat laut gepredigt, sodass die Mithäftlinge es hörten und dadurch ermutigt wurden. Und er wurde dann 1939 im Konzentrationslager ermordet. Aber auch das war noch nicht das Ende. Die Nazis machten den Fehler, dass sie seinen Leichnam für die Bestattung freigaben. Und das wurde eine extreme Ermutigung für alle Menschen drumherum. Es kamen über 1000 Leute aus allen Gegenden Deutschlands, es kamen über 150 andere Pfarrer. Die Pfarrer damals, muss man auch sagen, die waren deutlich bibeltreuer als heute. Und dann gab es eine große Beerdigung. Es hat sehr große, hohe Wellen geschlagen. Und beim Ausgang stand ein Gestapo-Beamter, einer von der Geheimpolizei. Und der war so überrascht und er hat gesagt, so werden Könige beerdigt. Und ein Leiter der bekennenden Kirche hat ihm darauf geantwortet, keine Könige, sondern Zeugen Jesu Christi. Zugegeben, wir stehen nicht oft vor Glaubensentscheidungen, bei denen es um Leben oder Tod geht. Was wir jedoch jeden Tag erleben, sind kleine Prüfungen, ob wir Gott gehorchen oder uns selbst nachgehen. Und Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und der Alltag bietet viele Gelegenheiten, wo wir uns im Gehorsam üben können. Der Hebräerbrief spricht auch von dem Kapitel 5, Vers 14, das lese ich jetzt nicht vor, aber es geht darum, Gehorsam ist kein Selbstläufer, sondern es erfordert Einsatz. Und so ist unser Alltag gewissermaßen ein geistlicher Übungsplatz, wo wir uns darin üben sollen, dass was wir aus Gottes Wort durch den Heiligen Geist erkennen, dass wir das auch anwenden. Dass Gottes Wort nicht nur reine Theorie bleibt, dass es in unseren Köpfen feststeckt, sondern dass es lebendig wird in unserem Leben. Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, so lebt ihr das, was im Wort Gottes steht. Damit wir auch zugerüstet werden für die Zeiten, die vielleicht in Zukunft schwieriger sein werden. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, was die Zukunft erwartet, aber dass wir zugerüstet werden für diese Zeiten. Und dieser Mut von den Männern, von Daniels Freunden in diesem Fall, soll uns ermutigen, genauso standhaft zu sein und auch für die Wahrheit einzustehen. Und auf unser Gewissen zu achten und nicht zu verletzen. Lieber alles zu verlieren, als dass wir unsere Ehrlichkeit vor Gott verlieren, unsere Rechtschaffenheit vor Gott verlieren. Und sollten wir zu Verlust kommen, weil wir ihm vielleicht treu waren, weil wir ihm seinen Grundsätzen treu waren, dann lasst uns dadurch nicht ins Zweifeln kommen, sondern lasst uns ihm vertrauen und ihm damit auch dann die Ehre geben. Und er wird uns auch nichts schuldig bleiben, denn er hat versprochen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und das durften auch die drei Freunde erleben. Sie haben das Urteil vom König bekommen, der Feuerofen. Sie wurden in den Feuerofen geworfen. Aber Gott zeigt auch hier seine ganze Macht. Und das Feuer hat keine Macht über sie. Gott hat auch Macht über das Feuer. Das Feuer kann ihnen nichts anhaben. Und der König lässt sie aus dem Ofen rausholen. Und dann lesen wir, und damit komme ich auch langsam zum Schluss, die letzte Stelle in Daniel 3, Vers 28, da lesen wir das Bekenntnis von dem König. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, um keinem Gott zu dienen oder ihn anzubeten als nur ihren Gott. Was für ein Zeugnis, wenn jemand über uns das sagen würde. Richard hat sich auf den Herrn verlassen. Er hat sich ganz hingegeben, um keinem Gott zu dienen oder ihn anzubeten als nur seinen Gott. Und das wünsche ich uns allen, dass wir so ein Zeugnis sind und dass wir so ein Zeugnis haben. Gott ist der Herr über allem. Er ist der Herr über alle Weltreiche, über allem. Er steht über allen. Er ist ewig. Andere Herrscher sind gekommen und sind gegangen. Reiche sind aufgestiegen und sind zerstört worden. Aber Gott ist ewig. Und ich wünsche dir, dass er der Herr in all deinen Lebensbereichen ist. Und wenn er es noch nicht ist, dass er es wird. Dass der Herr immer mehr Raum in uns bekommt. Und dass du dich zu ihm bekennst. Und dass du ihn vor anderen bekennst. Lass uns da auch füreinander beten, für Freimut. Denn er ist der Herr und er kommt bald. Und er wird sein Reich aufrichten. So wie er es versprochen hat. Und es ist zutreffend. Er selbst hat es nochmal bekräftigt. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, danke, dass du der Herr über allem bist. Alles ist dir untergestellt. Jede Macht, jede Regierung. Herr, du bist weit über allem und keiner kommt an dich heran. Du wirst bald kommen und dein Reich aufrichten, Herr, und ich preise dich für diesen Ausblick, den du uns schenkst, für diesen Trost, den du uns damit gibst. Und Herr, ermutige und stärke unsere Herzen auch mit dieser Zuversicht, dass alles Leid, jeder Schmerz, jede Sünde, alles wird ein Ende haben. Und Herr, zeig uns auch bitte ganz persönlich auf, in welchen Bereichen du noch nicht unser Herr bist. Dass wir dir nichts vorenthalten, sondern dass du über unser ganzes Leben regierst, Herr. Sei Herr über allem in unserem Leben. Und schenk uns bitte Freimut, dich zu bekennen. Ich bete für meine Geschwister und für mich, Herr, dass wir treu zu dir stehen und dass wir dich öffentlich bekennen vor den Menschen. Denn du bist der Herr. Und ich bitte für all diejenigen, die ihr Leben dir noch nicht übergeben haben, dass du ihre Herzen bewegst und dass du sie zur Umkehr führst. Denn du bist der Herr. Komme bald, Herr Jesus. Amen.